Ja, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen heute. Schön, fast so ein bisschen Atmosphäre wie beim Sommerfest, habe ich heute den Eindruck. Und ja, schön, dass so viele vor mir sind. Das heißt eigentlich, der rechte Flügel ist stark verstärkt, aber das hängt am Sonnenstand, nicht an der politischen Einstellung, ich weiß. Und ja, der Markus hat schon das Thema gesagt, das heute dran ist. Und der SV-Plan, der geht einfach stark darauf ein, auf die Basics, also die wirklich auch grundlegend sind und auch am Anfang der Bibel stehen. Und da ist diese Lehre von der Ebenbildlichkeit Gottes, also der Ebenbildlichkeit Gottes, die dem Menschen aufgedrückt ist, die spielt da eine ganz große Rolle. Und ich weiß nicht, wenn ihr mal drüber nachgedacht habt, wo kommt das sonst in der Bibel vor? Vielleicht seid ihr auf gar nicht so viel gekommen. Und das kommt mir ein bisschen so vor, wie so ein Zelt. Das Zeltlager ist ja leider abgesagt worden, aber wir bauen eigentlich jedes Jahr Zelte auf. Und das, was man eigentlich sieht, wenn man so da hochkommt, vielleicht hat man da Kinder oder Enkel, die man am Ende des Lagers abholt, das ist eigentlich so die Plane, die sieht man, die großen weißen Planen, und man kann sich auch vorstellen, vielleicht hat man es irgendwie auch auf dem Schirm, natürlich ist auch ein Gestänge darunter. Das ist so das, was man sieht. Aber das Ganze hätte wenig Verankerung und würde wahrscheinlich bei jedem Windstoß schnell weggeblasen werden, wenn da nicht die tiefen Erdnägel wären, die man einschlägt. Und so kommt mir ein bisschen diese Lehre vor, dass sie etwas ganz Wesentliches ist. Sie nimmt nicht großen Raum ein. Man kann nicht ganze Kapitel dazu lesen in der Bibel. Aber sie spielt eine ganz wichtige Rolle in dem Plan Gottes und auch in der Heilsgeschichte. In dem, was Gott vorhat, auch mit den Menschen. Von daher ist es etwas sehr Erhellendes, sich damit zu beschäftigen. Und ich lese zunächst mal diese Verse vor, die nun doch sehr bekannt sind aus dem ersten Kapitel bei Mose und angefangen im 26. Kapitel, also 1. Mose 1 und Vers 26. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und dann heißt es ganz zum Schluss noch: Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Gott schuf den Menschen zum Bilde, und als wenn es nicht genug wäre, setzt er gleich noch einmal nach und sagt das Gleiche. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Es ist die Frage, was das bedeutet, denn wenn man nicht versteht, was das bedeutet, dann kann man gar nicht ermessen, was da eigentlich steht in diesen ersten Sätzen der Bibel. Dann kann man auch nicht danach navigieren. Und das Erste, ich habe einige Punkte, die ich dazu sagen möchte, ist, dass Gott dem Menschen eine Vorrangstellung gegeben hat. Über allen anderen Geschöpfen. Eine Vorrangstellung. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Das Letzte, auch was Gott schafft. Und es ist sozusagen der krönende Abschluss. Und dass die Menschen eine Vorrangstellung haben vor den anderen Geschöpfen, das ist so etwas, das ist nicht weggebrochen in unserer Gesellschaft, aber es bröckelt so etwas, weil man hat die Bibel nicht mehr als absolute Grundlage. Und da merkt man, da bröckelt so ein bisschen das ab. Und ich werde auch nochmal so einige gesellschaftliche Phänomene benennen, wo ich denke, dass man das da auch ablesen kann. Bisher ist doch noch klar, auch wenn man die Bibel nicht hat, wenn man vielleicht humanistisch denkt, ist doch noch klar, ja, der Mensch ist schon etwas Besonderes. Und das zeigt sich doch auch noch in vielen Gesetzen. Aber zunächst einmal die Bibel, was sie selber noch einmal sagt, also ich lese noch mal vor, was ich schon gelesen habe, um diesen Punkt noch mal zu unterstreichen. Und da sagt ja Gott, dass er sie segnete, und dann sagt er zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan, herrscht über, und dann Fische im Himmel, Vögel unter dem Himmel, Vieh und alles Getier, das auf Erden kriecht. Wir werden auf diesen Aspekt noch kommen, auch mit der Herrschaft, darauf gehe ich jetzt noch nicht ein, aber es ist eine Vorrangstellung. Dann wenig später im biblischen Bericht, da sieht man, Gott hat die ganzen Tiere geschaffen und führt sie nun dem Menschen vor, damit der Mensch ihm, diesen Tieren, einen Namen gibt. Das lese ich auch gerade. Das ist in Kapitel 2 und Vers 19. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und das ist in diese Benennung, die ist im hebräischen Denken noch einmal stärker verankert und bedeutet auch mehr, als wir das normalerweise so empfinden, etwas benennen zu können. Wir haben manchmal für irgendwelche Sachen auch irgendwelche Spitznamen oder besondere Ausdrücke oder irgendeinen urschwäbischen Ausdruck, den vielleicht nicht mehr viele kennen, und freuen uns einfach drüber, dass den vielleicht viele nicht mehr kennen und so weiter. Aber diese Benennung ist auch ein, da drückt man auch aus, dass man über diese Sache herrscht. Man benennt sie, man gibt ihnen einen Namen, auch eine Bedeutung. Das ist bei uns auch nicht mehr so, wenn man so ein Kind bekommt, so, dann nimmt man den Namen oft, der einem gut gefällt, vom Klang her. So. Das ist damals auch noch anders gewesen. Also diese Benennung, die ist etwas ganz Besonderes. Viele, die so gut bewandert sind in der Bibel, sind viele unter euch, die wissen auch, dass manchmal heidnische Herrscher, wenn sie die Juden gefangen genommen haben und dann vielleicht auch in ihre Dienste genommen haben, wie auch immer, die Namen umbenannt haben. Das hat so den Herrschaftsgedanken unterstrichen. Ihr dürft nicht diese Namen behalten, die ihr unter der jüdischen Regierung hatten und die euch eure Eltern gegeben hat, sondern wir herrschen jetzt über euch und wir geben euch auch einen Namen. Das ist nichts Unterdrückerisches, wenn hier das so von den Menschen gesagt wird, aber es zeigt diese Vorrangstellung. Und es gibt es an einer Stelle einmal in der Bibel, dass diese Vorrangstellung der Schöpfung auch in einer Hymne beschrieben wird, und zwar im Psalm 8. Und das sind sehr schöne Worte, deswegen lese ich auch die noch einmal vor. Psalm 8 und Vers 4 und folgende. Da sagt er: Wenn ich sehe die Himmel deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Zunächst demütig, dann aber auch: Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Jetzt kommt dieses Wort auch vor. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk und alles unter seine Füße getan, Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Da wird diese biblische Lehre noch einmal betont und eine Hymne gefasst, so wie wunderbar das ist, was für eine Stellung Gott dem Menschen gegeben hat, der Menschheit gegeben hat über die ganze Erde. Ich denke, diese gewisse Scheu auch, Tiere zu töten, die gibt so etwas davon wieder. Das ist ja auch ein bisschen verständlich, und natürlich ist es auch gut, dass Menschen so zunächst mal eine Hemmung haben, auch Tiere zu töten. Es war ja auch nicht am Anfang so. Aber oft ist das so irgendwie, es geht fast ein bisschen in die Richtung, ich weiß nicht, wie stark ihr es empfindet, dass es fast unmoralisch ist, das zu tun. Der Ralf und ich, also der Ralf Merz, der auch Hühner hat, wir haben mal im Zeltlagerteam vorgeschlagen, dass man doch während des Zeltlagers den Jungs auch beibringen könnte, mal einen Huhn zu schlachten. Da war, ihr seid auch entsetzt, ja? Waren die auch. Wir verstehen das auch und sind dann auch zurückgerudert. Aber so ein bisschen wir essen noch Fleisch und so, aber wir wissen gar nicht mehr, wie das geht und sind erst recht nicht bereit, das auch selber zu tun und denken auch, wenn das jemand macht oder so, oh, was ist denn das für einer? So, ich denke, das ist auch so ein bisschen der vegane Weg, dass man sagt, wir wollen jetzt auch authentisch sein. Wir wissen schon, so, die müssen auch geschlachtet werden, also nehmen wir ganz Abstand davon. Das ist so ein bisschen, das sind alles keine ganz falschen Sachen, aber sie zeigen so ein bisschen, man versteht das gar nicht mehr, dass das nicht ohne weiteres gleich ist, Mensch und Tier, sondern dass der Mensch eine ganz herausragende Stellung hat. Komm nochmal drauf, wenn es um die Herrschaft geht. Aber zunächst komme ich gern auf den zweiten Punkt. Und das kann man an manchen Bibelstellen sehen, die Würde, die deshalb auch davon ausgeht. Also erstmal von Gott geschaffen, das gibt schon mal eine allgemeine Würde. Wir sind nicht einfach das Ergebnis von irgendwelchen biochemischen Prozessen, auch nicht langfristigen, sondern wir sind von Gott geschaffen und dann auch noch mit dieser Verantwortung, auch noch mit diesem Auftrag, verantwortlich zu sein, so sage ich mal allgemein, um zunächst mal das auch mal so in ein positives Licht zu rücken, diesen Auftrag zu herrschen, sich die Erde untertan zu machen. Also ein gewaltiger Auftrag. Und deswegen kommt an zwei Stellen eigentlich etwas heraus, die Würde, ich habe es mal absichtlich so gesagt, weil unser Grundgesetz das auch im ersten Artikel so ausdrückt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Das war den Vätern des Grundgesetzes deshalb besonders wichtig, weil eben während der Nazi-Diktatur in besonderer Weise die Würde von Menschen in den Dreck getreten worden war. Und deswegen die Würde des Menschen ist unantastbar. Zwei Bibelstellen, eine aus Jakobus 3 und Vers 9. Das ist ein ganz interessanter Abschnitt, wo Jakobus spricht über die Macht der Zunge und wie bedeutsam das ist, was wir sagen oder nicht sagen. Und da sagt er in Vers 9 über die Zunge: Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, der nach dem Bilde Gottes gemacht ist. Also da sagt er, das passt doch nicht zueinander, dass wir einerseits Lobpreis machen und auf der anderen Seite schlecht reden und die Würde von Menschen in den Dreck treten mit unseren Worten. Das ist auch die Würde angesprochen. Viel weiter vorne kommt noch etwas, was wir heute nicht gut nachvollziehen können, aber trotzdem spürt man, das hat auch etwas mit der Würde zu tun. Ich kann deshalb auch nicht so intensiv darauf eingehen, aber nachdem Gott die ganze Erde gerichtet hatte, kommt er noch einmal auch zu sprechen auf die Ebenbildlichkeit. Also das heißt, auch interessante Beobachtung, durch den Sündenfall ist sie nicht einfach verloren gegangen, futsch gegangen, den Abfluss sozusagen runtergegangen, sondern sie ist erhalten geblieben. Natürlich verzerrt, teilweise sogar pervertiert. Aber die Bibel spricht nach wie vor davon und leitet auch nach wie vor eine Würde davon ab. Vers 6. Da heißt es, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Da könnte man jetzt groß reden über Todesstrafe, das will ich nicht tun. Aber es zeigt einfach so, menschliches Leben ist heilig bei Gott. Das ist das Zweite, diese Würde des Menschen. Und das ist schon auch etwas Interessantes, dass wir diesen hohen Adel haben. Und wenn dieses Verständnis stark da ist durch die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus, nicht nur bei Einzelnen, sondern auch in einer Gesellschaft, dann ist auch die Wertschätzung von Leben sehr hoch. Und wenn das nicht mehr so ist, will ich es nochmal sagen, nicht, dass das bei uns weggebrochen ist, dass man das Leben gar, aber es bröckelt. Es bröckelt am Anfang des Lebens, wenn man die Abtreibungsproblematik sieht. Und es bröckelt, das haben wir jetzt ganz jung gesehen, ist noch gar nicht lange her, auch am Ende des Lebens, dass das Leben bis zum Schluss schützenswert ist, auch wenn es schwere Tage gibt. Das ist dieser Punkt, der zweite. Dann gibt es etwas ganz Interessantes, das habe ich damals am theologischen Seminar so entdeckt und war mir wie so ein Augenöffner, dass im Rückblick, also vom Neuen Testament im Rückblick auf diese Aussagen über die Ebenbildlichkeit Gottes im Alten Testament noch einmal deutlich wird, was es auch in einem ganz wesentlichen Punkt ist, diese Ebenbildlichkeit. Nämlich, dass wir die moralischen Eigenschaften Gottes haben. Moral nicht als etwas Enges, in das man hineingezwängt wird, sondern als gute Eigenschaften, nämlich seine Gerechtigkeit und Heiligkeit. Paulus kommt zweimal darauf zu sprechen in seinen Briefen, und zwar in den beiden Schwesternbriefe. Er hat sie beide aus der Gefangenschaft geschickt, im Epheserbrief und im Kolosserbrief. Ich lese die Stelle aus dem Epheserbrief noch vor, weil sie noch etwas aussagekräftiger ist. Aber wer so was zu schreiben dabei hat, die andere Stelle ist Kolosser 3 und Vers 10. Die Stelle in Epheser ist Kapitel 4 und Vers 24. Er redet dort über dieses Bild, dass der neue Mensch angezogen werden soll, richtet sich sogar an die, die schon bekehrt sind, aber trotzdem noch diese Aufforderung. Und er sagt, zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also diese Eigenschaften, die haben wir auch. Ein Mensch hat ein Gespür, auch wenn er kein Christ ist und auch das die Bibel nicht kennt, auch das Evangelium nicht kennt, hat er doch ein Gerechtigkeitsgefühl grundsätzlich. Und auch ein Bedürfnis danach, dass in seinem Leben eine Reinheit ist. Manche Menschen sind beschämt über manche Dinge, die sind, weil einfach sie beschmutzt worden sind oder sich selber beschmutzt haben, dunkle Flecken sind irgendwo in ihrem Leben. Und das ist eine tiefe Scham. Aber Gott hat den Menschen so nicht geschaffen. Und er möchte, dass nun der große Gedanke, durch Jesus Christus, durch die Erlösung, durch sein Blut, durch sein Kreuz, dieses Ebenbild wiederherstellen. Und das geschieht, das haben wir schon sehr schön gesungen und ich war ganz erstaunt auch von Markus, diesen Bibelvers. Da kommt nicht jeder drauf, so von einer Stufe zur anderen erneuert zu werden in sein Bild. Das hängt tatsächlich mit diesem Thema zusammen. Das ist 2. Korinther 3 und Vers 18. Also dass Gott dieses Ziel hat, nicht aufgegeben hat, nicht sagt, na, irgendwann kommt eure Seele halt in den Himmel und so, dann ist alles wieder in Ordnung, sondern schon hier dieses Ziel hat, nach und nach, Schritt bei Schritt. Oft ist es nicht jeden Tag, wie wir gesungen haben, manchmal in großen Intervallen, dass manche Dinge, die nicht gut sind, verschwinden. Und dass Dinge, die wir aus eigener Kraft und auch aus moralischem Empfinden nicht hervorbringen könnten, selbst wenn wir sie uns wünschen, durch Jesus Christus in unserem Leben kommen und sich dort manifestieren. In wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wenn man diese Sicht hat, versteht man dann wiederum, wie Jesus auch wieder das Alte Testament schon kommentiert und sagt, das hat auch etwas damit zu tun, da sagt er in der Bergpredigt einen Spitzensatz, der in manchen Bibelübersetzungen fett gedruckt ist, da sagt er in Matthäus 5 und Vers 48, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und es erinnert etwas, was nun wirklich auch schon im Alten Testament steht, nämlich im Heiligkeitsgesetz, auch etwas ganz wichtiges Kapitel, das ist im 3. Mose 19, und da sagt er etwas ganz Ähnliches, wie Jesus in der Bergpredigt sagt, da sagt Mose oder sagt Gott und lässt es Mose ausrichten, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also es ist dieses große Ziel, das auch wieder herzustellen, dieses verloren gegangene, verzerrte, korrumpierte Bild Gottes in den Menschen. Und dann als Viertes der Herrschaftsauftrag. Das ist etwas, was oft kritisiert wird und ich verstehe das auch, dass man das kritisiert, weil da gesagt wird, das ist doch eigentlich die Pfahlwurzel von all der Zerstörung, die man in der westlichen Welt angerichtet hat, in der Umwelt, in der Natur, letztlich an der Schöpfung Gottes, dass da eben in der Bibel steht, machet euch die Erde untertan, unterwerft euch die Tiere und so weiter und so fort. Wir können uns gar nicht mehr vorstellen, es fällt uns vielleicht sogar besonders als deutsches Volk schwer, überhaupt die Ausübung von Autorität als etwas Positives zu empfinden. Deswegen möchte ich noch einmal vor Augen stellen, es gibt ja einen Menschen, an dem man ablesen konnte, wie Gott sich eigentlich den Menschen gedacht hat. Was es wirklich bedeutet, als Mensch eins zu eins diese Ebenbildlichkeit, wie sie in der Bibel gemeint ist, wieder zu spiegeln. Und das ist Jesus Christus. Deswegen, Kolosser 1, Vers 15, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das heißt, an ihm könnt ihr ablesen, wie ihr leben könnt. An diesem Jesus, an Jesus und an diesem Messias. Und für die Juden war es ganz klar, auch im Alten Testament oder auch in der Heiligen Schrift ist überhaupt klar, der Messias, der ist jemand, der die Herrschaft antritt. Und zwar nicht wie Nero, nicht wie Hitler, nicht wie Stalin, auch nicht wie Donald Trump, sondern eine Herrschaft, die wirklich Menschen aufblühen lässt. Und so ist auch der Messias. Und wenn wir die Bibel richtig lesen, oder auch die Evangelien, sage ich mal, in der Jesus ja wirklich zu Wort kommt auch, wenn wir sie richtig lesen, wird es uns immer mal wieder auch so gehen, dass wir denken, was das sagt Jesus? Und danach soll ich jetzt leben? Das kommt mir vielleicht auch eng vor oder das will ich vielleicht auch gar nicht. Aber im Nachhinein so eine Sicht zu haben, das war gut. Und jetzt geht die Bibel meines Erachtens tatsächlich so weit zu sagen, es gibt eine solche Machtausübung, ich sage es mal ganz besonders so, es gibt auch solch eine Herrschaft, auch im zwischenmenschlichen Bereich. So soll es eigentlich sein. So hat man es auch gesehen bei David, wo viel Gutes gewesen ist, wo Menschen wirklich aufblühten. Ich versuche es noch mal etwas, euch in die Nähe zu rücken, wie das auch zu verstehen ist, weil ich denke, wir sind schon auch im Blick auf Menschen, die vielleicht in besonderer Weise aufgrund ihres Standes und wenn es nur der Vater ist, wenn es nur der Ehemann ist, wenn es nur vielleicht der Vereinsvorsitzende ist oder wie auch immer, tun uns schwer, Autorität anzunehmen. Ich kam vor einigen Jahren in meine alte Heimat und zwar zum Anlass meiner silbernen Konfirmation. Unser damaliger Pfarrer, der Eisenburger hieß der, und der war auch wirklich aus Eisen. Also der war noch so ein richtig strenger Konfirmator, wie es das heute gar nicht mehr gibt. Der hat uns richtig was eingepaukt. Wir mussten strophenweise noch die Lieder lernen und ganz, ganz viele Bibelverse. Und er war auch sonst streng. Und als ich nach 25 Jahren mit meinen Mitkonfirmanden wieder zusammenkam, da war ich hoch erstaunt, wie positiv. Also ich habe keine Ausnahme jetzt, vielleicht hat man in irgendwelchen Ecken auch geredet, ich habe es nicht mitgekriegt. Aber wo ich gesessen habe, wie positiv man über diesen Mann geredet hat, wie ernst er es meinte mit Gott. Und dass er auch noch darauf geachtet hat, dass ihm wichtig war, einem was fürs Leben mitzugeben. Also da war ich erstaunt und vielleicht empfindet man es manchmal so im Nachhinein bei manchen Lehrern, die auch streng waren, aber wo man denkt, das waren doch eigentlich die Besten. Die einem wirklich etwas beigebracht haben, die einem wirklich etwas mitgegeben haben für das eigene Leben. Ich möchte euch wirklich Mut machen, egal wo ihr seid, da sind jetzt keine Kinder da, aber sagt sie ihnen mal weiter, dass ich das gesagt habe heute. Ich sage einfach mal, schätzt diese Leute, die Verantwortung für euch übernehmen, die manchmal auch Entscheidungen treffen für euch, die euch manchmal vielleicht auch nicht gefallen. Ich hatte einen Jungscher, Mitarbeiter, noch in Schorndorf, und der war ein begeisterter Fußballspieler. Und ich habe ihn so kennengelernt, so, der war dann so am Übergang so, er hat mit 16 Schule verlassen, hat dann Berufsausbildung gemacht. Und er hat sich bei der Berufsausbildung sehr, sehr leicht getan. Und da hat er mir mal gesagt, weißt du was, das ist eigentlich so gewesen bei mir, ich wollte oft Fußball spielen gehen. Und meine Eltern, die haben gesagt, nee, du musst noch das und das machen. Wir wollen dir auch beibringen, wir wollen dir auch das Schaffen beibringen. Und dann manchmal hat er gesagt, habe mich echt geärgert. Also ich habe hier gerade die Platten vor mir oder so, da muss er manchmal irgendwelches Unkraut aus den Ritzen machen und sowas. Und er hat gesagt, ich bin meinen Eltern heute so dankbar, weil ich merke, wie schwer sich die anderen tun, die das von zu Hause nicht kennen. Ich habe es dann mal so den Eltern damals weitergesagt und die waren richtig gerührt. Es ist ihnen manchmal auch schwer gefallen. Sie wollten ja ihrem Sohn auch nicht verwehren, Fußball zu spielen. Haben das auch nicht gerne gemacht, ihm immer wieder zu sagen, nee, jetzt erstmal so. Aber dass er im Nachhinein so reden konnte. Manchmal habe ich sogar auch schon gedacht, mit der Corona-Krise. Wir haben gestern so einen kleinen Einsatz gehabt. Wir waren nur zu dritt und so. Man soll ja immer noch vorsichtig sein und so. Es ist Holz gespalten worden fürs Zeltlager, auch wenn es dieses Jahr nicht stattfindet, aber es musste noch gestapelt werden. Und wir waren da zu dritt und haben uns dann ganz viel unterhalten. Wir haben immer so durchgereicht und so. Wir haben eine Kette gemacht und so. 2,5 Stunden ging das und dann war alles aufgeschichtet. Und wir haben uns ganz viel unterhalten, weil wir waren ja ganz nah beieinander und haben uns so unterhalten, wie logisch das ist und so, wie das jetzt wieder hochgefahren wird oder auch nicht oder Ungereimtheiten. Plötzlich sagt einer, aber ich glaube, wir sollten wirklich dankbar sein, auch für unsere Regierung. Insgesamt scheint es doch wirklich viel besser gelaufen zu sein als in anderen Ländern. Da habe ich gedacht, ja, der hat recht. Vieles wissen wir auch gar nicht so genau. Jetzt letzte Woche war zum Beispiel ein Freund von Doro da, so der hat politisch auch ein bisschen Ahnung und so. Da hat man es auch noch mal ein bisschen besser verstanden, sage ich jetzt nicht so ausführlich. Aber manchmal zu denken, es ist gut. Und manchmal vielleicht auch nochmal hinzugehen und zu sagen, das ist gut, dass du diesen Auftrag ausgeführt hast, weil es hat etwas zu tun mit dieser Ebenbildlichkeit Gottes. Und eins möchte ich noch sagen, und das hat zu tun mit einer Lieblingsgeschichte, ich reiße sie nur ganz kurz an. Ich habe von den Amerikanern gelernt, man darf auch Lieblingsgeschichten haben. Also ich bin noch nicht dement, dass ich nicht mehr weiß, dass ich die auch schon mal erzählt habe oder vielleicht schon des Öfteren. Aber dies ist diese Geschichte, ich erzähle sie ganz kurz, von Wilhelm Busch, der immer so einen Topf auf dem Herd hat oder seine Frau und immer ein offenes Haus hatte für alle. Und da kam so ein Landstreicher vorbei und hat da seine Suppe gelöffelt. Und dann sieht er so die zerfahrenen Gesichtszüge, die schon auch von der Sünde geprägt waren, von der Sauferei und alles Mögliche. Und als er aufsteht und gehen will, da sagt er ihm und gibt ihm dann mit auf den Weg, was hat die Sünde aus ihnen gemacht? Sie sollten ein Ebenbild Gottes sein. Ich wünsche uns, dass wir auch mit den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, manchmal so sehen, da ist doch noch was da von dieser Ebenbildlichkeit Gottes. Und was wäre es, wenn es ganz aufleuchten würde? Wenn sie Jesus kennenlernen würden, erlöst werden würden und das so ganz durchkäme, auch in guter Hinsicht. Und manchmal auch dieses Erbarmen zu haben mit Menschen, die auch Schlechtes tun, so dieses Erbarmen, das eigentlich Wilhelm Busch hatte und diese Sichtweise, was hat die Sünde aus diesen Menschen gemacht? Auch zu weinen zu können, selbst über Menschen, die einem vielleicht selber auch Böses tun und Jesus noch nicht kennen und ihnen von Herzen zu wünschen und darum zu kämpfen, dass diese Menschen auch den Fürst des Lebens kennenlernen, der allein die Macht hat, diese Ebenbildlichkeit Gottes in unser Leben zurückzubringen und uns zu den Männern und Frauen zu machen, die Gott eigentlich sich gedacht hat, als er uns schuf und in die Welt brachte. Amen.